Liebe Gemeinde, wir hören jetzt das Evangelium des heutigen Sonntages. Es steht im Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich möchte zu Anfang beten. Lieber Herr, gib du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Die ganze Geschichte beginnt, finde ich, etwas lustig. Jakobus und Johannes kommen zu Jesus eigentlich wie Kinder. Denn genauso machen Kinder das immer und alle Eltern wissen das. Kinder sagen manchmal nicht sofort, was sie wollen, sondern sind irgendwie listig und sagen zum Beispiel: Papa, erfüllst du mir einen Wunsch? Ich habe das auch immer wieder erlebt und man ist manchmal geneigt zu sagen: Ja, natürlich, was ist es denn? Und dann sagen die Kinder ihren Wunsch und man merkt: Oh, diesen Wunsch kann ich eigentlich gar nicht gut erfüllen. Es wäre eigentlich gar nicht verantwortungsvoll. Aber dann ist es zu spät, weil man hat ja gesagt, ich erfülle den Wunsch. So ist es auch hier, aber Jesus macht es richtig. Er macht es so, wie es eigentlich alle Eltern machen sollten. Er fragt zuerst: Was wollt ihr denn? Und dann überlegt er sich, ob man den Wunsch erfüllen kann oder nicht. Das, was darin zum Ausdruck kommt, ist, finde ich, etwas Schönes und Wichtiges. Und vielleicht sogar das Wichtigste bei dem ganzen Predigtext. Die Jünger, die eigentlich schon erwachsen sind, kommen zu Jesus wie Kinder. Und ich finde, das sollten wir lernen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo sich viele ängstigen. Wir sollen zu Jesus kommen wie Kinder, so wie es eben Johannes und Jakobus tun. Man kann sich ja fragen, viele fragen sich das: Was ist das mit dieser Krise? Oder gibt es etwas, was uns Gott damit sagen möchte? Ist da irgendwie eine Botschaft drin? Wir können da natürlich nur Vermutungen anstellen. Ich will auch eine Vermutung äußern, aber ich glaube, es ist eine, die nachdenkenswert ist, hoffe ich. Was geschieht denn in dem Ganzen? Ich denke, es wird deutlich: Wir haben nicht alles im Griff. Das können wir denken, dass wir alles im Griff haben. Es ist auch, glaube ich, eine Illusion. Aber hier wird sehr deutlich: Wir haben es nicht im Griff. Wir können das gar nicht abschätzen. Wir können nicht abschätzen, wie sich das Virus weiter verbreitet. Wir können aber auch nicht sagen, was das genau mit unserer Wirtschaft macht. Ob wir das finanziell überhaupt gebacken kriegen. Was das mit unseren Währungen macht. Es ist undurchschaubar und wir haben es eben nicht im Griff. Es entgleitet uns. Es geht uns ein bisschen so wie Kinder, die ja auch das Gefühl haben müssen, wir haben nicht alles im Griff. Aber es gibt ja die Eltern und die haben, so denken die Kinder, wenigstens eine ganze Menge im Griff. Aber unser Vater im Himmel hat wirklich alles im Griff. Es ist alles unter seiner Gewalt. Jesus Christus hat sogar gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und weil das so ist, dürfen wir das wieder lernen. Wir sind abhängig. Wir können zwar mühen, manches in den Griff zu bekommen, aber letztlich sind wir wie Kinder und wir sollen auch wie Kinder sein. Wir sollen wieder da zurück, wieder werden wie die Kinder und wissen, dass wir in allem so abhängig sind von unserem Vater im Himmel, der uns lieb hat und der uns das sagen will, dass wir so kommen sollen und dürfen. Und das allein ist eine große Befreiung. Wenn Sie das aus der Predigt mit nach Hause nehmen oder damit zu Hause bleiben, ist, glaube ich, ganz viel passiert. Ich hoffe, dass ich noch manches Wichtige sage, aber ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. So dürfen und sollen wir kommen. Und ich hoffe nicht, dass manche denken, dass dieser Gedanke etwas zu banal ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das so wieder zu lernen. Und jetzt gibt es etwas Weiteres, was uns auffallen kann. Es geht ja darum, dass die Hoffnung eine Vorstellung beinhaltet, die sehr konkret ist. Johannes und Jakobus erwarten, dass in der Herrlichkeit, die kommen wird, die zukünftige Welt, dass dort Throne sind, wo Menschen sitzen und regieren. Das ist eine sehr konkrete Vorstellung. Es wird also in dieser Welt, die kommt, eine Herrschaft geben. Und die Herrschaft ist nicht nur eine Herrschaft, die Gott ausführt, es ist auch so, wie wir das jetzt erleben, eine geteilte Herrschaft. Und die, die zu Jesus gehören, werden auch Anteil bekommen an dieser Herrschaft. Es gibt dann sicher Menschen, die im Vordergrund stehen, so wie das jetzt auch ist. Aber es wird regiert, es wird geherrscht. Das heißt, diese Welt, die kommt, hat eine starke Beziehung zu dieser Welt, die wir kennen. Es ist eben nicht alles ganz anders, wie manche denken, sondern es ist diese Welt, die erneuert wird, nochmal einen ganz besonderen Glanz bekommt. Paulus sagt das so, dass diese Welt, diese von ihrer Vergänglichkeit befreit wird. Dann ist es immer noch diese Welt und es gibt auch alles, was diese Welt ausmacht. Aber alles unter dem Vorzeichen der Trennung von Gott, der Sünde, der Gefallenheit, eine befreite Schöpfung. Es ist nicht leicht, sich diese Schöpfung vorzustellen, aber es ist eine Schöpfung, die wir im Grunde genommen kennen und uns immer erhofft und ersehnt haben. Auch dieser Gedanke ist, finde ich, in Zeiten von Corona besonders hilfreich. Denn es ist ein riesen, riesen Unterschied, glaube ich, ob wir meinen, dass diese Welt, die jetzt befallen ist von diesem Virus und wo so viel Angst herrscht und so viel Verzweiflung, Unsicherheit, ob diese Welt sowieso vergeht und sozusagen auf der Abfallhalde der Geschichte landet, oder ob diese Welt eine Zukunft hat. Die Bibel sagt ganz klar, dass diese Welt eine Zukunft hat. Wir glauben an eine erneute Welt, einen erneuten Himmel und eine erneute Erde. Alles wird noch einmal erneuert durch die Versöhnung, durch das, was Gott gibt. Und immer wenn Christen das fest im Blick hatten, dass Gott diese Welt liebt, so singen wir das ja in einem Lied, war es so, dass ihr Zeugnis auch stark war und als relevant empfunden wurde, weil es eben weltbezogen war. Und wenn Christen sich spiritualistisch abgewendet haben und gedacht haben, naja, das geht sowieso alles den Bach runter, dann wurde ihr Zeugnis auch blass und kraftlos. Also, diese Hoffnung, die wir haben, ist eine Hoffnung, die beinhaltet, dass Gott mit allem, auch mit unserer Geschichte, mit unserer Welt zu einem guten Ziel kommt, auch durch Schwierigkeiten hindurch, auch durch diese Krise hindurch. Und nun gibt es noch einen Gedanken, der uns noch weiterführt zu dieser Geschichte. In der Luther-Übersetzung ist diese Geschichte überschrieben mit der Überschrift vom Herrschen und vom Dienen. Ja, es geht auch um das Herrschen und um die Fragen, die sich um dieses Thema ringen, die darum kreisen. Was ist das mit unserer Herrschaft? Also die Herrschaft, die wir erleben. Dass die Jünger so schüchtern sind, wenn sie an Jesus herantreten, zeigt ja schon, dass es da Probleme gibt. Auch die anderen Jünger, die offenbar unzufrieden sind und ärgerlich sind, spüren ja, hier ist irgendetwas, was ihnen Unbehagen hervorruft. Also was ist das mit dieser Herrschaft? Da, wo Menschen herrschen, ist immer etwas Zwiespältiges mit drin, glaube ich. Es ist einerseits deutlich, dass wir Herrschaft brauchen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Herrschaft oft so ausgeübt wird, dass Menschen niedrig gehalten werden. So sagt es Jesus ja. Die Könige der Völker halten die ihren niedrig. Und das ist immer irgendwie in Herrschaft mit dabei. Mancher zieht den Schluss und sagt, naja, dann ist es vielleicht besser, dass es gar keine Herrschaft gibt, vielleicht so eine Anarchie. Aber es ist deutlich, dass wir ohne Herrschaft auch nicht vernünftig zusammenlegen können. Und das, was Jesus hier auftut, ist eine erneuerte Herrschaft. Aber das, was erstmal wertvoll ist und als erstes festzuhalten, ist dies, dass diese Frage nach Herrschaft, nach Macht und dass sich bestimmte Menschen, in diesem Fall Johannes und Jakobus, besonders Macht wünschen, ausgesprochen wird. Ich glaube, das ist das Erste, was hier befreiend ist und festzuhalten ist. Ich habe das immer wieder erlebt, dass auch in Gemeinden gar nicht über Macht und über Herrschaft gesprochen wurde, weil man das irgendwie als unchristlich empfand. Oder man meinte, da sei man irgendwie drüber weg. Das würde doch alles in der christlichen Gemeinde so gar keine Rolle mehr spielen. Und da, wo etwas nicht ausgesprochen wird, da bekommt es komischerweise manchmal eine besondere Macht. Und diese Macht ist nicht gut. Denn auch wenn Christen Herrschaft ausüben, dann kann das oft sehr, sehr negativ sein. Jesus sagt auch, bei euch soll es nicht so sein. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass es gut ist. Und deswegen ist das Erste, dass es ausgesprochen wird. Aber ich glaube, es gibt noch ein Zweites. Denn da, wo Herrschaft geschehen kann, so wie es Jesus vor Augen hat, da muss mit dem Menschen etwas passieren. Der Mensch, der Macht ausübt, der Entscheidungen trifft, der über andere entscheidet, muss ein verwandelter Mensch sein. Es geht darum, diesen Beigeschmack der Macht, die immer irgendwie mit drin ist, dass Menschen doch niedrig gehalten werden, dass das wegkommt, dass das gelöst wird, dass Herrschaft entsteht, die das Gegenteil hervorbringt, dass Menschen frei werden, dass sich ihr Potenzial erschließt, dass sie zum Zuge kommen, dass sie sich entfalten können. Das ist wahre Herrschaft. Jesus sagt es negativ. Er sagt, die Herrscher dieser Welt halten ihre Völker niedrig. Aber das, was an Positiven dann festzuhalten ist, ist, dass das Gegenteil richtig sein soll, dass Menschen emporgehoben werden und dass Menschen zum Zuge kommen. Das ist die Herrschaft, die Jesus vor Augen hat. Und das ist die Herrschaft, die bei uns erfahrbar sein soll. Es ist der Wunsch Jesu, auch bei uns in der Gemeinde, auch bei uns in der Karlstraße. Aber, wie gesagt, damit das geschehen kann, muss mit dem Menschen selber etwas passieren. Es muss auch da eine Wandlung geben. Menschen müssen sich verändern. Jesus stellt ja eine, finde ich, ganz eigentümliche Frage. Er fragt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Die Jünger sind sehr optimistisch und sagen, ja, das können wir. Aber irgendwie wissen sie doch nicht, was sie damit sagen, denn das, was Jesus damit anspricht, ist das Martyrium. Die Taufe, das steht für das Ertrinken im Wasser Und der Kelch, das ist der Gerichtskelch, der Schierkelch, der Schierlingsbecher. Das ist der Kelch des Leids. Das ist das, was Bonhoeffer im Gedicht benennt, wenn er sagt, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Jesus hat diesen Kelch vor Augen gehabt in Gethsemane und hat gezittert und dann diesen Kelch doch genommen und ausgetrunken. Und das war sein Tod am Kreuz auf Golgatha. Diese Taufe und dieser Kelch stehen für die ganze Hingabe des Lebens bis in den Tod. Die Jünger sagen, das können wir. Und sie wissen nicht, was sie da sagen. Und trotzdem ist es so. Trotzdem ist es beiden widerfahren. Es ist tatsächlich so, dass sie diesen Kelch getrunken haben und mit dieser Taufe getauft werden. Es lohnt sich hier nochmal genauer hinzugucken. Wie war das bei dem Jakobus? Bei dem Jakobus war es ganz vordergründig offensichtlich so. In Apostelgeschichte 12 steht, dass er das Martyrium erlitten hat. Wie war das mit seinem Bruder Johannes? Bei dem war das erstmal nicht so. Oder eigentlich gar nicht. Wir wissen, dass Johannes erst in Jerusalem und später in Ephesus gewohnt hat. Und da ist er uralt geworden. Er war der Letzte, der von den Aposteln überlebt hat. Die alte Kirche weiß das. Und er war da immer noch jemand, der von Jesus erzählt hat, als noch gar kein Apostel mehr da war. Er konnte immer weniger erzählen, weil er altersbedingt immer weniger Ressourcen hatte. Zum Schluss hat er nur noch gesagt, so wird uns berichtet, Kindlein, liebt einander. Das hat er gewollt. Und er meinte Jesus damit. Mehr konnte er nicht sagen. Er ist als uralter Mann gestorben. Und jetzt sagt Jesus für beide, für den, der das Martyrium erlebt hat und der, der in ganz gesegnetem Alter gestorben ist, gilt dieses, dass sie getauft werden und dass sie den Kelch trinken, den Jesus auch getrunken hat? Ganz sicher nicht so, dass ihr Leiden ein Leiden war, was stellvertretend Schuld gesühnt hat. Aber sie haben auch etwas von diesem Tod mitbekommen, von diesem Sterben. Das ist im Glauben etwas, was vielleicht schwer ist und was mancher möglicherweise umgehen will. Martin Luther hat das so gesagt, wir müssen als Christen mit dem, was uns beschwert, immer wieder in die Taufe kriechen. Also das, was Jesus sagt, in dieses Sterben. Denn das Neue, was uns Gott schenken will, das geht nur durch das Sterben hindurch. Ich versuche mal, das am Beispiel der Macht deutlich zu machen. Wenn jemand merken sollte, dass das, was er machtmäßig lebt, autoritär wirkt, so dass es Leben einengt, das ist erstmal, finde ich, ein Wunder, dass er das überhaupt merkt. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Gott uns das zeigen muss. Aber wenn er uns sowas zeigt, dann stehen wir da und merken, wir können uns gar nicht so ohne weiteres ändern, wie wir wollen. Wir können nicht einfach Macht mal eben anders ausüben, so wie Jesus das sagt, dass Menschen beflügelt werden durch unser Leiden. So einfach ist es nicht. Unser falscher Machtwille muss sterben. So wie Jesus das sagt, dass das Weizenkorn in die Erde muss, damit es stirbt. Nur durch Sterben hindurch gibt es neues Leben. Ich glaube, man kann das sehr einfach in einem Gebet machen, dass man betet, lieber Herr, ich möchte dir dies bringen und ich nagele es an dein Kreuz. Es soll in dir gestorben sein. Und ich will es bei dir wissen, weil du bist die Kraft der Auferstehung und du kannst Verwandlung schenken, auch bei mir. Amen. So einfach, so kindlich dürfen wir bitten, auch was solche Nöte betrifft. Und ich glaube, dass Gott uns verändert. Es ist überhaupt kein Zufall, dass der Kelch und die Taufe ja auch unsere beiden Sakramente sind. Deutlich ist die Wandlung, die Gott möchte, die bei uns geschehen soll und auch geschehen wird, die geht durch solch ein geistliches Sterben hindurch. Der Jakobus hat das ganz physisch erfahren. Und daran ist deutlich, Unser Glaube, unsere Nachfolge ist immer so Hingabe, dass diese Konsequenz möglich ist. Aber auch bei Johannes war es so, dass er dieses Sterben immer wieder erlebt hat. Diese beiden Söhne hießen ja Donnersöhne. Und am Schluss hat es nicht mehr gedonnert. Am Schluss hat Gott den Johannes so verändert, dass er ein ganz liebevoller, weiser Mensch wurde. Das geht nur unter diesem Sterben, unter dem, was Gott dann schenkt. Und diese Verwandlung sieht auch so aus, dass Gott nicht das, was in uns drin ist, einfach nur platt macht. Es ist ja immer beides da. Es ist etwas da von unserer Schuldbehaftung und es ist auch etwas da von unserer Geschöpflichkeit. Und von dem, was Gott geschaffen hat in uns, ist es ganz normal und auch gut, dass wir groß sein sollen und wollen. Es ist auch gar nicht anrüchig, dass Jakobus und Johannes zur Rechten und zur Linken sitzen wollen. Das alles ist etwas Menschliches. Jesus sagt nicht, ihr sollt nicht groß sein wollen. Ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges. Denn wir sollen uns nach einem Weiterkommen sehnen. Wir sollen uns danach sehnen, auch Größe zu haben. Natürlich Größe nach dem Bild Gottes, aber es ist trotzdem Größe. Und deswegen sagt Jesus, wer groß sein will, der sei euer aller Diener. Dieses groß sein wollen ist an sich nicht schlecht. Aber alles muss hineingezogen werden in diese Verwandlung. Und diese Verwandlung hat eine Basis, eine Grundlage, ohne die eigentlich nichts geht. Paulus sagt, es ist das Fundament. Und keiner kann etwas gründen, das wirklich Bestand haben kann, ohne dieses Fundament. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und das, was dieses Fundament ausmacht, ist in diesem letzten Vers, finde ich, einzigartig beschrieben. Ich lese uns diesen Vers nochmal vor. Jesus sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist dies, dass Jesus das auch getan hat und dass er uns die Möglichkeit schafft, dass Dinge sterben können, dass wir Dinge ans Kreuz nageln können, dass wir etwas abgeben können und dass Jesus etwas Neues geben kann, weil er für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Er hat den Preis bezahlt, er hat das Lösegeld bezahlt und nun ist eine Grundlage da, die das alles möglich macht. Und ich wünsche uns, dass wir an dieser Stelle Erfahrungen machen. Amen.